hatte Stress und ich mache mir welchen. Und dann werde ich komisch und zickig. Und ich konnte nur hoffen, dass Gott mich irgendwo noch einkriegt, bevor ich mich hinsetze und die Predigt vorbereite. Und mein Mann muss das immer alles leiden. Aber er lächelt noch. Guter Mann. Ja, dieser finale Satz, du bist ein Gott, der mich sieht, den will ich mir dieses Jahr immer wieder sagen, egal in welcher Situation, ob ich fröhlich oder traurig oder zerrissen bin. Ich will euch heute eigentlich die ganze Geschichte erzählen und ich habe auch gerne, dass ihr die vor Augen habt, dass sie euch vor Augen steht, bis ich dann an deren Ende zu der finalen Aussage komme, du bist ein Gott, der mich sieht. Und dann muss ich euch gleich enttäuschen, diese Geschichte, die da im Alten Testament steht, die hätte eigentlich nicht passieren sollen. Das war nicht in Gottes Sinn. Aber sie ist trotzdem passiert und die Endung werdet ihr ja noch hören, ihr habt es schon gelesen. Wir sehen alle daran, wie flexibel Gott auf unsere Wege und Umwege reagiert. Wir sehen, Gott war eng mit Abraham verbunden. Ich habe das Kapitel 15 noch gelesen und ich habe daran entdeckt, dass Abraham eigentlich ein sehr ängstlicher Mann war. Da steht ein Satz, erstmal hat er Gott jetzt bald nicht mehr glauben können, nachdem die Verheißung so alt war, dann wurde er langsam vergesslich und konnte gar nicht mehr dran glauben. Das kennen wir ja auch. Und dann steht sogar da, dass Abraham abends schlief, nachdem Gott am Tag noch mit ihm gesprochen hatte und dass eine große, dunkle Angst über ihn kam. Und am Morgen sagt Gott zu ihm, hab keine Angst, Abraham, denn ich will dich beschützen und dich reich belohnen. Abraham macht das, wie wir Menschen das oft machen. Er zweifelt an der Zusage und sagt, o allmächtiger Herr, was wirst du mir geben und wem soll ich das alles weitergeben, wenn ich kinderlos bleibe? Und wisst ihr, was Gott macht? Er hat Humor, er lässt ihn die Sterne zählen. Er hat angefangen, ist bis heute noch nicht fertig. So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham zweifelt immer noch. O allmächtiger Herr, wie kann ich sicher sein, dass ich das wirklich bekomme? Das kennen wir auch, ne? Ich möchte gern sicher sein. Abends, als die Sonne unterging, fällt Abraham in einen tiefen Schlaf. Und hier lese ich euch noch mal vor, während er schlief, befiel ihn eine schreckliche, dunkle Angst, trotz dieser großen Verheißung über seinem Leben. Er glaubt an Gott, aber er glaubt ihm nicht in dieser Situation. Er sieht nichts außer den Sternen, die er sowieso nicht zählen kann, und die Tatsache, seit Jahren verheiratet zu sein und noch immer ohne Nachkommen zu sein mit Sarah, die spricht für ihn eine eindeutige Sprache, und zwar gegen Gottes Zusage. Da finde ich mich ganz schnell wieder. Wie geht's euch? Wie geht's dir? Findest du dich da vielleicht auch ein Stückchen wieder? Wenn wir an die Zeit denken, die wir gerade hier in unserer Gemeinde auch erleben. Wir haben eine aufstrebende Gemeinde gehabt mit viel Kinderarbeit und das hat uns glauben lassen, dass das ganze Zukunft hat. Und vielleicht fragen wir uns jetzt manchmal, wo geht's eigentlich mit uns hin? Und da sind trotz all dem wunderbare Menschen, die ihre ganze übrige Kraft geben, um diese Gemeinde am Laufen zu halten. Ein Mensch, auf den wir unsere ganze Hoffnung gesetzt hatten, hat sich anders orientiert. Das geht alles so schnell mit den Jahren. Und irgendwie scheinen unsere Bemühungen manchmal unfruchtbar zu sein, so wie Sarai. Aber ich will uns heute erinnern an Gottes Zusage, die er gegeben hat, als er diese Gemeinde mit uns gegründet hat. Wir hatten folgenden Eindruck von Gott, unserem himmlischen Vater, dem Gründer. Ich bin mit euch und ich werde euch den Weg zeigen bis zur nächsten Weggabelung. Also nicht bis dahin, wo alles zu Ende ist. immer werde ich die neue Strecke unter eure Füße wachsen lassen. Das klingt nach Geduld und Warten auf Gottes Plan, auch hier in dieser Gemeinde für uns. Und ich finde uns gerade in dieser Zeit, in dieser wartenden Zeit oder auf dem anderen Weg, den Gott uns zeigen will, finde ich eigentlich einen Frieden. Ich denke, dass Gott weiter mit uns geht. Und vielleicht haben wir sogar schon die ersten Schritte auf diesen neuen Weg gesetzt. Aber noch liegt unser Weg im Dunkel. Da geht's uns wie Abraham, ne? Also Sterne zählen ist angesagt. Wir dürfen gelassen auf Gottes Impulse warten und seinen kleinen Wegmarken, vielleicht seinen Impulsen nachgehen und prüfen, wenn wir dem nachgehen, was er für uns vorbereitet hat. Und lasst uns nicht in Ungeduld oder in irgendwelche Aktionen verfallen. Gott hat Zeit und er hat versprochen, dass er uns sieht. Ihr kennt den schönen Spruch vom Volksmund, Gottes Mühlen mahlen langsam, aber trefflich fein. So fein, wie wir das gar nicht könnten. Das heißt, glaubend warten und in der Zeit ihn ehren, ihn anbeten und ihm danken für all das, was er uns bisher gegeben hat und was er uns auch jetzt noch gibt. Vielleicht geht's jetzt im Moment um uns. Ich habe so den Eindruck, unser Liebesfaktor soll wachsen untereinander. Und dazu braucht er vielleicht diese Zeit, dass wir anders aufeinander gucken und dass die Liebe zwischen uns wächst, so dass sie nach außen überschwappt. Er ist derjenige, der den Weg kennt. Er ist treu und seine Augen suchen ständig nach Menschen im Land, die ihm treu sind. Er sucht nach Treuen im Land. Und ich muss sagen, irgendwie genieße ich diese Zeit auch. Früher musste ich so viel arbeiten. Und jetzt kann ich einfach mal vertrauend warten und das tun, was gerade anfällt. Und ich finde, wir können uns immer wieder bewusst machen, wir gehören zur Familie von Jesus. So sagt Jesus in Markus 3, Vers 35, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Und wenn wir auf seine Impulse warten und ihm folgen und ihnen folgen, die Gott uns gibt, dann sind wir in seiner Familie gut aufgehoben. Zur Geschichte zurück. Abraham und Sarai warten schon eben sehr lange auf ein Zeichen, dass Gottes Zusage sich in ihrem Leben erfüllt. Sie zweifeln langsam an Gottes Versprechen. Die Zeit ist einfach zu lang. Und wenn ihr manchmal die Zeitabläufe in der Bibel seht, was da, wie lang die von der Verheißung bis zu dem, was es geschieht, sind, das kann man schon manchmal wirklich ins Zweifeln kommen. Sie fragen sich, wie sollen wir zu Nachkommen kommen, wenn schon die Geburt des ersten Kindes so auf uns warten lässt. Da muss man doch manchmal jetzt mal langsam ein bisschen nachhelfen. Und schlau, wie wir Frauen manchmal sind, hat Sarah eine Idee, Sarai. Wörtlich, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Abraham, schlaf du mit meiner Sklavin, vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden, steht da so ganz lapidar, war einverstanden. Sie helfen Gott auf die Sprünge. Der ist doch selbst schuld, wenn er was verspricht und sich nicht dran hält. Ne? Wenn man was verspricht, sollten wir das halten. Dummerweise und leider wird auch die ägyptische Sklavin Hagar damit reingezogen. Alle drei brocken sich zusammen eine Suppe ein, die sie dann auch zu alle drei auslöffeln müssen. Abraham und Sarai waren Menschen, die Gott kennengelernt hatten und an ihn glaubten. Und ihr müsst entschuldigen, aber auch das erinnert mich auch wieder an uns heutigen Menschen, auch hier in unserer Gemeinde. Und das ist ein weltweites Problem, dass Menschen zerbrechen an dem, dass sie nicht mehr das glauben können, was Gott verheißen hat und dass sie einfach im Alltag mit ihrem Glauben untergehen. Das erinnert mich an uns alle und wirklich weltweit und auch in unserem Land zerbrechen ganz viele Gemeinden daran Und besonders auch nach Corona scheint es, als wenn so eine Müdigkeit oder die Zeit einfach zu lang geworden wäre, um noch glauben zu können. Und bei unserer Hinwendung zu Gott, ich müsste euch mal zurückerinnern, als ihr umgekehrt seid von eurem alten Weg, also die Hinwendung zu Gott nennt man auch Bekehrung. Und das ist so der Zeitpunkt, wo wir vom Bösen erlöst werden. Das heißt, vorher war unser Geist nicht mit Gottes Geist verbunden. Er war vorher tot zu Gott. Er war inaktiv zu Gott. Und im 1. Korinther 15, 22 steht, die Menschen sterben alle, weil sie mit Adam verwandt sind. Ebenso werden durch Christus alle lebendig gemacht und neues Leben empfangen. Und Römer 8 sagt, Vers 16 sagt, der Geist Gottes bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Also wenn wir umkehren von unserem alten Lebensweg, dann kommt Gottes Geist und nimmt Kontakt zu unserem menschlichen Geist auf und in seiner Gegenwart fängt seine Gestalt langsam zuzunehmen in unserem täglichen, alltäglichen Leben. Und in diesem Umgestaltungsprozess von der Erlösung, von Jesus Erlösung auf unserem Weg des Lebens, da stolpern wir oft über unsere alte Natur. Luther sagt, der alte Adam muss ersäuft werden, aber das Biest kann schwimmen. Habt ihr schon oft gehört. Der alte Adam muss ersäuft werden, aber das Biest kann schwimmen. Und das ist so eine Arbeit, da stolpern wir immer wieder drüber. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein, dass die Tamara hat das vorhin das Lied übersetzt, als wir geboren wurden, war unsere Seele rein von Gott gemacht. Und sie ist von unserer Geburt an wunderschön. Das ist der Ausgangspunkt, von dem wir in unser Leben reingehen. Und mit der alten Natur, dem Biest in uns, sind die Anteile gemeint, die gelernt haben, ohne Gott zu überleben. Unser Geist war noch zu Gott hin tot, also musste unsere Seele stark sein. Und anstatt sich unter die Führung Gottes und des Geist Gottes zu begeben, hat sie versucht, irgendwie zu überleben. Gemeint ist eben unser Leben als Kinder, also die kindliche Seele. Wenn wir uns zu Gott hinwenden, bestimmt nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben, sondern der Geist Gottes. Unser Leben als kleine Kinder ist so, als wenn wir uns aufmachen zu einer anstrengenden Wanderung, die unser Leben ist, das Ziel noch in weiter Ferne. Es ist so ein Bild und wir haben uns eine Art isotonischen Trink gemixt, der in unserem Rucksack ist, der uns anscheinend mit allem versorgt. Das heißt, mit allem, was wir selbst nicht ändern können, dem passen wir uns an, so dass wir überleben können. Also wenn wir was nicht verändern können, wie Menschen auf uns reagieren, dann finden wir irgendwelche Lösungen, Notlösungen, um das irgendwie für uns annehmbar zu machen. Damit schleichen sich ungute Verhaltensweisen ein, die zu unserer alten Natur gehören. Und mit einem einigermaßen realistischen Blick auf unser eigenes Leben können wir, glaube ich, alle ein Lied davon singen, was wir alles so für Macken und Dinge mit uns rumschleppen. Wir haben jede Menge Gepäck dabei, auf diesem Weg schwer, aber tragbar. So gehen wir los. Wir geben uns Mühe, mühen uns ab mit diesem Leben und dann kommt auf einmal jemand, der sagt, komm, gib mir dein Gepäck, alle deine selbst gehäkelten Schutzvorrichtungen und deine Überlebensstrategien, die brauchst du nicht mehr. Ich nehme deine verwundete Seele in meine Hand. Ein unvollkommener Vergleich, der hoffentlich den Wechsel der alten menschlichen Natur zu dem Leben im Geist Gottes veranschaulicht. Dann beginnt der Prozess der Heiligung und das ist ein Leben lang Training und Erziehung. Neue Wege, neues Denken, eine neue Sprache müssen geübt und trainiert werden. Und ich halte mich so lange auf bei diesem Vielleicht wartet ihr sogar schon länger auf den finalen Satz dieser alttestamentlichen Geschichte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Aber ich finde diese Geschichte so spannend, weil sie so viel Parallelen zu unserem Leben hat. Ich habe mich da ständig wiedergefunden. Übrigens, dieser Prozess vom alten zum neuen Menschen stand Abraham und Sarai noch nicht zur Verfügung. Sie haben sich mehr schlecht als recht durch ihr Leben schlagen müssen. Und dies trotz der großen Verheißung, die über ihrem Leben stand. Der Blick auf ihren Unglauben und das, was da heraus resultiert, nämlich ihr eigenmächtiges Handeln, kann uns motivieren, die lebenslangen Mühen der Umgestaltung unseres alten Menschen auf uns zu nehmen. Das ist unser Lebensweg und ich kann euch versichern, wir werden nie damit fertig. Und über diesem Leben steht Gottes Gnade und Gottes Barmherzigkeit, die uns immer wieder abholt, da wo wir in unsere alte Natur verfallen sind. Im jüdischen Neuen Testament wird uns in Galater 5, 16 und 17 folgender Rat gegeben. Lebt nach dem Geist, dann werdet ihr nicht tun, was eure alte Natur will. Denn die alte Natur will, was dem Geist widerspricht, und der Geist will, was der alten Natur widerspricht. Sie widerstreben einander, so dass ihr euch unfähig findet, eure guten Absichten auszuführen. Das ist Alltag. Gottes Gerechtigkeit kann in unserem Leben nur Wurzeln schlagen, wenn wir uns immer wieder neu entscheiden, uns von seinem Geist führen zu lassen, egal was gerade passiert ist. Einhalten und fragen, was willst du, Heiliger Geist? Und da muss ich euch eine kleine Geschichte erzählen, die mich nochmal so richtig angeschubst hat, immer wieder um den Heiligen Geist in meinem Alltag zu bitten. Die Schwester Teresa, vielleicht kennen die manche von euch, das ist eine Nonne, die immer mit einem Rollbrett auf die Bühne fuhr, jetzt ist glaube ich so alt, dass sie das nicht mehr macht, gefahren ist, wenn sie einen Vortrag halten sollte. Und die hat mich auf die Idee gebracht, die hat eine Geschichte in ihrem Buch erzählt. Sie hat Abitur nachgeholt irgendwann in ihrem Leben. Und der Benny konnte uns sagen, was beim Abitur alles nicht sein darf, was sein muss. Nämlich man darf nur einen Stift haben und nichts, wo man abgucken kann, möglichst auch die Hände nicht beschrieben. Und dann hat sie sich hingesetzt, sie waren zum Abitur alle da, sie hatte natürlich ordentlich Manschetten. Und dann hat sie ihren Stift auf ihr Pult gelegt und hat ein Zettelchen hingelegt. Und da hat der Lehrer gesagt, Schwester Teresa, ihr Zettelchen da vorne, das packen Sie mal schön ein. Sagt sie, nee. Und dann sagt er, kann ich es denn mal sehen? Dann sagt sie, ja, kommen Sie her. Und da liest er, Heiliger Geist, komm. Und dann sagt sie, kann ich den Zettel behalten? Sagt er, ja. Ihn brauchen wir, denn unsere alte menschliche Natur ist voller Ansprüche. Ihn brauchen wir, diesen Heiligen Geist, denn der ruft in uns, Abba, lieber Vater. Papa, komm Papa, lieber Vater, und hilf uns, komm uns zur Hilfe mit deinem Geist. Also unsere alte Natur ist eben die, die sich immer wieder an eigenen Maßgaben orientiert. Und die braucht immer wieder Aufmerksamkeit, Bestätigung und die lechzt nach Anerkennung von Menschen. Verstanden und geliebt zu werden, und sie scheut sich nicht, die Menschen um sich herum zu manipulieren und zu steuern, nur dass sie das bekommt, was sie unbedingt braucht, zu brauchen meint, will ich mal lieber sagen. Unsere alte Natur sitzt immer auf dem Beobachtungsposten. Die guckt sich immer die anderen an, urteilt, verurteilt und sie selbst, aber nur die anderen, sie selbst begibt sich nicht in diese Arena. Sie ist da außen vor, wenn es um die anderen geht, was die falsch machen oder nicht gut machen oder wie blöd die sich gerade benehmen. Sie hält sich gern bedeckt, ist voller Minderwert und gleichzeitig doch auch voller Stolz. Ängstlich darauf bedacht zu vermeiden, in Situationen zu kommen, wo ihre Schwachheit und ihre Bedürftigkeit an die Oberfläche kommen. Sie zieht sich zurück, schmollt, wenn sie falsch verstanden, nicht gehört oder übergangen wird. Kennt ihr das Empfinden? Da kommt jemand und sagt euch, also ich wollte dir mal sagen, oder sagt vielleicht ganz gerade raus irgendwelche Kritik. Meine Mutter hat immer gesagt, es hat mir nie gefallen, in jeder Kritik ist ein Körnchen Wahrheit. Dachte ich, ja, schön, dass sie das so sieht. Und sie hat sich auch so benommen. Aber wir selbst, wir sträuben uns innerlich dagegen. Unsere alte Natur hat keine Lust, dazu zu lernen. Sie will sich nicht belehren und auch nicht hinterfragen lassen. Sie rebelliert aktiv oder passiv, wenn andere nicht gut finden, was sie macht. Und überhaupt ist ihr Lieblingsgefühl Ärger, weil sie aus Wünschen und Ansprüchen lebt, die unerfüllt bleiben. Die alte Natur lebt grundsätzlich von anderen und sieht sich gerne als Opfer der Umstände anderer Menschen oder deren Entscheidungen. Sie weigert sich, sich trösten zu lassen. Und das, was ich hier zusammengefasst habe, das habe ich in einem Buch von einer Schweizer Autorin gefunden und das hat mich mitten ins Herz getroffen. Ich habe das so auf den Punkt gebracht, weil ich dachte, ja, das bin ich. Sorry. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem mit mir zusammen. Und ich glaube, das ist das, was uns alle verbindet. Wenn du denkst, ach, ist der komisch, warum macht er das denn und das sollte er, dann denk immer, wenn du daneben stehst, kannst du genau das Gleiche machen, nur auf eine andere Art, sieht ein bisschen besser vielleicht aus. Aber das verbindet uns zutiefst, dass wir alle auf dem Weg sind, unsere alte Natur dem Heiligen Geist hinzuhalten und uns gegenseitig auf dem Weg in den Himmel zu helfen. Mir hat Mut gemacht, dass meine Seele lernen darf, sich unter die Führung des in mir neugeborenen Geistes zu begeben und sich ihr immer wieder neu anzuvertrauen. Die Lösung, die Erlösung von dieser Natur steht bereits bereit. Wir müssen sie nicht aufhübschen, unsere alte Natur. Wir müssen sie nicht optimieren, das ist nicht unser Job. Wir dürfen uns dieser Art zu leben für gestorben halten. In Galater 2, Vers 19 steht, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das schreibt sich so einfach, bleibt aber ein tägliches Üben und kostet uns manchmal alles. Ich hatte gerade vorige Woche eine Situation. Ich war mal wieder davor die Woche in meinem Stress etwas zickig und ich musste Arno um Vergebung bitten. Und ich saß ihm gegenüber am Frühstückstisch. Und es hat in mir so richtig gearbeitet, er hat das wahrscheinlich gar nicht gemerkt, er hat nur seine Stulle gesehen. Und da habe ich mich so überwinden müssen, ihm zu sagen, Arno, es tut mir leid, gestern, bitte vergib mir. Ich habe mich einfach schlecht benommen und habe meinen Stress auf dich einfach übertragen und dann warst du auch noch schuld dran. Und das ist mir richtig schwer gefallen und dann sagt er, ich vergebe. Und dann habe ich gesagt, vergibst du mir? Ja, ich vergebe dir. Das war so eine Erleichterung und es lohnt sich, seinen inneren Schweinehund zu überwinden, immer wieder neu. Aber unsere alte Natur will dagegen stehen, aber das hat mir nochmal so richtig deutlich an mir selbst gezeigt, da kann man wieder durchatmen, da ist wieder Friede und Freude im Haus. Wir können uns damit immer selbst die Therapie geben. Therapeut ist zu teuer. Trotzdem braucht es manchmal einen Therapeuten, indem wir uns demütigen, unser Versagen eingestehen und um Vergebung bitten bei Gott und bei Menschen. Und das verbindet uns mit Gott, unserem Vater, und das stärkt eben die Beziehung auch zu den Menschen, die mit uns unterwegs sind. Und das ist echtes Leben. Hinfallen, wieder aufstehen, nicht in Entmutigung stehen bleiben. Und das ist das, was uns lebendig hält. Gott hält uns lebendig. Ich habe übrigens keine Lust, ein langweiliges Leben zu leben. Und das finde ich sehr lebendig, das Leben mit Gott. Da wirst du manchmal, schläfst ein bisschen ein, aber dann wirst du auch wieder wach. ehrlich gesagt, ich freue mich sehr. Das ist mir die letzten Monate ganz stark im Herzen. Ich freue mich sehr, mit euch zusammen diesen Weg gemeinsam gehen zu dürfen. Ich erlebe das auch hier, wenn Menschen, dass Menschen um Vergebung bitten, dass Menschen sich einander zuwenden und dass sie sich gegenseitig ermutigen. Das ermutigt mich unglaublich. So unterwegs sein mit Gott und mit euch und so langsam den Koffer für den Himmel zu packen, das ist mein Glück. Ihr müsst doch nicht gleich alle packen, ne? Ich bin schon so ein bisschen drüber, aber. So, jetzt wieder zurück zu Abrams, Sarais und Hagars Geschichte. Erst nahm Abram die Sklavin auf Anraten seiner Frau mit in sein Zelt, um endlich den ersehnten Erben zu bekommen. Der Zeitpunkt, wo Hagar, Abram und Sarai mit in den Unglauben gezogen wird, wo die Hagar das leiden muss und erleiden muss, was Sarai und Abram an Unglauben an den Tag legen. Sie wird damit reingezogen, ohne dass sie mit diesem Gott eigentlich was zu tun hat. Und als Hagar merkt, dass sie schwanger ist, wird sie aufmüpfig ihrer Chefin gegenüber. Eine völlig menschliche Reaktion. Ne? Jetzt bin ich ja auch jemand und bin was. Das war ihr tiefstes Bedürfnis, auch mal jemand zu sein. Und dann kann sie schon mal so ein bisschen um sich schlagen, ein bisschen pieken. Und das führt Sarai dazu, Abram einen Vorwurf zu machen. Das ist alles deine Schuld. Ne? Da ist es wieder. Die anderen sind schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, da werde ich von ihr verachtet. Und dabei habe ich sie doch dir zur Frau gegeben. Ich wollte doch nur das Beste. So, und du bist jetzt schuld an dem ganzen Krempel. Das ist O-Ton Sarai. Da denkt vielleicht mancher Mann, das ist Frauenlogik. Und was macht Abraham? Das ist wieder Männerlogik. Da halte ich mich raus. Wenn die Frauen anfangen zu zicken, da gehe ich lieber einen Schritt zurück. Er entgegnet ihr, sie ist deine Sklavin. Mach du mit ihr, was du für angebracht hältst. So, er wäscht seine Hände in Unschuld. Er überlässt die Frauen sich selbst. Und wir können uns denken, dass da nicht Gutes bei rauskommt. Es wird berichtet, doch als Sarai hart mit Hagar umsprang, könnt ihr euch sicher denken, wie das im Alltag aussieht, lief Hagar fort. Ohne nachzudenken, rennt sie kopflos in die Wüste und damit gibt sie sich dem Tod preis. Am Tag glühende Hitze, in der Nacht eisige Kälte, ohne Wasser und Brot im Niemandsland gestrandet. Selbst schuld. Niemand fragt nach ihr. Nicht, dass sie das erwartet hätte, nein, das war sie gar nicht gewöhnt. Sie will nur eins, weg von dem Ort ihres Leidens. Nicht einmal das Bewusstsein, ein Kind unter dem Herzen zu tragen, konnte sie von diesem Schritt in die Wüste abhalten. Alles auf Null. Die eigenen, selbst ausgedachten Lösungen haben nichts erreicht, keine Erlösung, einfach nur menschliches Kuddelmuddel. Das kennen wir. Der Engel des Herrn, dann kommt die Lösung, die Erlösung. Der Engel des Herrn findet Hagar in der Wüste. Neben der Quelle, der einzigen Quelle, auf dem Weg nach Schur in Ägypten. Ich habe es mir mal auf der Karte angeguckt, aber ich bin schlecht im Karten angucken. Und der Engel findet sie, sie ist mehr tot als lebendig. Und ich lese euch noch mal vor. Er sprach zu ihr: Hagar, Sklavin von Sarai, das war ihre Identität, Sklavin von Sarai. Woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin, antwortet sie. Da sprach der Engel des Herrn: Kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Das ist manchmal der eigene, einzige Weg, um Gottes Weg zu ebnen. Ich werde dir Nachkommen geben, mehr Nachkommen, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael. Das heißt im Hebräischen, Gott hört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben, so wie wir das aus unserer Welt kennen. Und was mir da aufgefallen ist, der Engel gibt Hagar drei Dinge mit auf dem Weg und in ihre jetzige Situation. Erstens, er gibt ihr eine Aufforderung. Er sagt ihr, was sie tun kann. Das ist ja manchmal so, dass wir blind sind für den nächsten Schritt auf unserem Weg. Und dann eine Verheißung, dass sie mehr Nachkommen haben wird, so ähnlich wie Abraham, als sie zählen kann. Und dann gibt er ihr zum Schluss noch eine Charakterbeschreibung ihres Sohnes. Die Aufforderung, zurückzugehen, erfordert erstmal Demut und Vertrauen, dass Gott es gut meint mit ihr. Das ist der erste Schritt. Und das geht uns vielleicht auch manchmal so, dass wir einfach nur diesen Schritt aus Demut tun, im Vertrauen, dass Gott den Weg weiter mit mir geht. Ein Opfer für sie, aber sie bringt es für ihren Sohn Ismael. Er bekommt dadurch ein Elternhaus, das ihn zukunftsfähig macht, denn er wächst dort mit seinem später geborenen Halbbruder Isaak auf. Er ist zwar nicht der erste Erbe dieses Bundes zwischen Gott und Abraham, aber er ist Miterbe dieses Bundes. Und das ist eigentlich das, was Hagar letztlich überzeugt, nämlich die Beschreibung ihres Sohnes, die Charakterbeschreibung, die wir in unserem heutigen Umfeld nicht mehr so gut verstehen. Der Engel sagt ihr zum Beispiel, das mit dem Wildesel, das klingt in unseren Ohren etwas fremd, aber für Hagar hieß das, er wird ein freier Mann sein, nicht ein Sklave, wie sie ein Sklavin war. Und er wird ein selbstbestimmtes Leben führen und er wird sehr freiheitsliebend sein. Aber er wird einen Platz unter seinen Brüdern haben. Das ist für sie eigentlich das, was sie letztlich überzeugt, den ersten Schritt zu tun. Er wird nicht das gleiche Schicksal erleiden müssen wie seine Mutter. Da ist auch wieder die Sicht Gottes auf das Leben. Das ist das, was sie motiviert, den ersten Schritt zu wagen. Und sie ist tief berührt von der Tatsache, dass Gott sie in ihrer völlig hoffnungslosen Situation sieht und so auf ihre individuellen Bedürfnisse in ihrer Persönlichkeit gesehen zu werden eingeht. Ich finde es lustig, sie hat ihn nicht gesucht. Sie hat weder den Engel noch Gott gesucht, aber er hat sie gefunden. Ich habe gestern zwei Bekehrungsgeschichten gehört. Wir waren da bei Frankfurt und da hat jemand erzählt, wie Gott zwei Menschen gefunden hat, die ihn überhaupt nicht gesucht haben und durch ganz mysteriöse, komische Umstände. Der eine hat Gebet gesprochen und da hat der andere sich total angerührt gefühlt vom Heiligen Geist, hat irgendwie gedacht, ja, das ist was. Und dann ist er auch losgegangen, es war um eine Eheschließung und so weiter. Und beim nächsten war es so, da hat jemand von Gott und dem Heiligen Geist gehört und dann saß er in irgendeinem Gottesdienst und dachte, hä, das hat doch was mit mir zu tun. Und auf einmal hat er das in sein Herz nehmen können, hat sich angerührt gefühlt. Also die beiden hatten Gott nicht gesucht und er hat sie doch gefunden und dann sind sie umgekehrt. Sie gibt Gott, diesem Engel, dem Gott, der mit ihr spricht, den sie bis dahin nicht gekannt hat, einen Namen. Das heißt, er wird existent in ihrem Leben. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, Elroi. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich wünsche uns allen dieses Bewusstsein in diesem neuen Jahr, dass dieser Gott, der vor Tausenden von Jahren Hagar begegnet ist, uns täglich in seinem Geist begegnen will. Lass uns ihn jeden neuen Tag, jede Stunde einladen, diesen Gott, der unser Leben sieht und ihm seinen Wert in Ewigkeit gibt. Ich möchte auch einladen, in unserer kleinen und doch so wertvollen Gemeinde, dass wir ihn immer wieder fragen, was ist dein Job jetzt für uns? Er sieht uns als Einzelne, aber er sieht uns auch als diese kleine Gemeinde. Ich habe gerade am Wochenende von Pfarrern gehört, der hatte was gelesen, dass kleine Gemeinden sehr wichtig sind, dass die Großen oft dieses Persönliche verlieren, aber dass in unserer Welt kleine Gemeinden immer wichtiger werden. Wir werden sehen. Und so sieht Gott jeden Einzelnen in der Leitung, in der Teensarbeit, in der Kinderarbeit, bei 55 plus, bei den Arbeiten im Haus, da sind so viele treue Leute, bei der Gestaltung des Gottesdienstes und bei den treuen Leuten, die zu Hause ihren Dienst tun. Er sieht uns zu jeder Zeit und er gibt uns das, was wir brauchen, auf dem Weg zu ihm. Amen. Seid gesegnet.